Liebe Grüße aus Amerika und ich wünsche euch allen ein schönes Laubhüttenfest. Es ist auch schade, dass meine Frau und ich das Fest nicht persönlich mit euch halten können. Was auch immer der Grund ist, wissen wir nicht, aber Gott weiß darum. Und hoffentlich wird es nächstes Jahr klappen oder irgendwann in die nächsten 100 Jahre. Ja, eine Sache ist sicher. Das Streben nach Perfektion ist keine leichte Aufgabe. Und es ist manchmal sehr schwierig und zum jetzigen Zeitpunkt ist es unmöglich, absolut perfekt zu sein. Wir wissen, dass wir eines Tages perfekt sein werden, so wie Gott, unser Vater und Jesus Christus perfekt sind. Um uns dabei zu helfen, uns zu bessern und perfekter zu werden, gibt es drei Eigenschaften, die wir in unserem Leben anwenden können und von denen wir in 1. Korinther 13 lesen. Diese drei sind Hoffnung, Glaube und Liebe. Und alle drei müssen zum Guten zusammenarbeiten und wir müssen sie in unserem Leben anwenden. Es gibt viele Dinge, auf die wir alle hoffen. Wir hoffen auf Erfolg. Wir hoffen vielleicht auf Glück. Wir hoffen vielleicht auf eine bessere Zukunft, auch wenn wir wissen, was die Zukunft bringen wird. Aber worauf wir hoffen, ist gleichzeitig auch unser Ziel. Wir hoffen, im Königreich Gottes zu sein, wie Gott zu sein, Herrscher zu sein, perfekt zu sein, um ewiges Leben zu haben. Wir mögen auch einen neuen Anfang hoffen, wie wir es fast jedes Jahr tun, wenn wir am Passa als getaufte Mitglieder teilnehmen. Wir fangen ganz von vorne an und hoffen, dass wir nicht ständig Fehler begehen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und wenn wir es trotzdem tun, haben wir die Hoffnung und auch den Glauben, dass wir sie überwinden werden. Aber Gott wird das sehen, ob unsere Absichten wirklich echt sind oder nicht, denn er schaut in unsere Herzen, um zu sehen, ob uns die Fehler, die wir machen, wirklich leid tun. Wir hoffen auf bestimmte Dinge und denken manchmal, dass das, worauf wir hoffen, unmöglich erscheint. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Wenn wir jedoch bereits zu dem Schluss gekommen sind, dass es unmöglich ist, dann wird es auch unmöglich sein. Wir müssen über unseren Verstand hinaus denken. Wir müssen wie Gott denken. Wir müssen daran glauben und uns erinnern, was Gott verspricht. Abraham hat genau das getan. Ihm wurde ein Versprechen gegeben und das, worauf er gehofft hatte, wurde wahr. In Römer 4, Vers 18. Römer 4, Vers 18. Wo keine Hoffnung war, hat er auf Hoffnung hin geglaubt, auf dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Weil er nun hoffte, musste er auch unglaublichen Glauben haben. Um zu hoffen, müssen wir auch Glauben haben. Sie gehen Hand in Hand. Wir sehen in den nächsten Versen, warum Abraham den Glauben hatte, den er hatte. In Verse 19 bis 21. Vers 19. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Mutterschoß der Sarah. Vers 20. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aus Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Wir erhielten auch diese Hoffnung, die Chance zu haben, ewiges Leben zu erhalten und die Vergebung unserer Sünde zu erfahren, aufgrund dessen, was Christus für uns getan hat. In Römer 8, Vers 24. Römer 8, Vers 24. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Daran müssen wir auch glauben, und zwar ständig. Und deshalb werden wir jedes Jahr während der Festtage im Frühling und Herbst daran erinnert, Vers 25. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Es nicht erlebt zu haben, heißt nicht, dass wir es nicht glauben. Wir müssen die Dinge nicht visuell sehen, um zu glauben, sondern wissen, dass das, was wir hier in der Bibel lesen, wahr ist. Und mit Hoffnung und Glauben werden wir es klar erkennen können. Lassen Sie uns nun ausführlicher über den Glauben sprechen. Ich habe bereits erwähnt, dass wir, um Hoffnung zu haben, auch Glauben haben müssen. Zum Beispiel Hebräer 11, Vers 1 bis 3 sagt uns, was Glaube ist. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Vers 2. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Wir können nicht auf etwas hoffen, wenn wir keinen Glauben haben. Auch der Glaube allein reicht nicht aus, denn er erfordert auch Taten. Was meine ich damit? Lesen wir Jakobus 2, Verse 14 bis 26. Jakobus Kapitel 2, angefangen Vers 14. Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann den der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sedigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft ihnen das? Vers 17. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben oder die Werke. So will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Vers 19. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht daran, die Teufel glauben's auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Vers 21. Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Vers 23. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht. Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden, und er wurde ein Freund Gottes genannt. Vers 24. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einen anderen Weg hinausließ? Vers 26. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wenn wir geistlich überleben wollen, müssen wir Glauben haben und unseren Glauben auch durch Taten oder Werken ausüben. Eine Möglichkeit, dies umzusetzen, ist durch das Gebet. Jakobus 5, Verse 13 bis 18. Jakobus 5, angefangen Vers 13. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Vers 15. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Vers 16. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Vers 17. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Hat er aufgehört? Nein, weiter in Vers 18, und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Manchmal vergisst man sehr leicht das Beten, besonders wenn man über etwas oder über sich selbst frustriert ist. Manchmal fragen wir uns vielleicht, warum Gott uns überhaupt erhören sollte, nachdem wir etwas getan haben, von dem wir wissen, dass wir es nicht hätten tun sollen. Das passiert oft. Es kann auch schwierig sein, das Beten als Gewohnheit beizubehalten und es konsequent jeden Tag zu tun. Allerdings steckt im Gebet eine große Kraft. Auch wenn Gott weiß, was wir sagen werden, worüber wir nachdenken, was immer in unseren Gedanken vorgeht, heißt das nicht, dass wir nicht beten sollten. Das Gebet ist für uns unsere Chance, mit unserem Schöpfer zu kommunizieren und ihm mitzuteilen, woran wir denken, um Vergebung und Heilung zu bitten und um konkrete Bedürfnisse zu bitten. Wir haben eine besondere Verbindung zu Gott, wenn wir privat zu ihm beten. Und während wir beten, haben wir den Glauben und die Überzeugung, dass wir das bekommen, worum wir bitten. Matthäus 21 und Vers 21. Matthäus 21, Verse 21 und 22. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr solches nicht allein mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Vers 22. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Und weiter in 1. Johannes 5, Verse 14 und 15. 1. Johannes 5, Vers 14. Und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Und auch in Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Durch unsere guten Taten und unsere richtigen Entscheidungen, auch wenn wir das tun, was wir tun sollen, müssen wir zeigen, dass wir an Gott glauben. Beten Sie nicht mit Zweifel, wie wir in Jakobus 1, Vers 6 lesen. Und wir haben schon Römer 4, Vers 18 vorhin bereits erwähnt und zeigten noch einmal, wie Hoffnung und Glauben Hand in Hand gehen. Aber schauen wir nochmals auf die Verse 19 bis 21, die wir auch schon gelesen haben. Immer wieder lesen wir von den Verheißungen Gottes in der Bibel. Wir müssen uns an diese erinnern und sie niemals vergessen, wenn wir in Zeiten der Not sind. Wir müssen immer an Gott glauben und wir sollten niemals an ihm zweifeln, weil er weiß, was das Beste ist, und wir sollten niemals daran zweifeln, welches Ergebnis daraus entstehen könnte. Es gibt einen bestimmten Grund, warum jedem von uns bestimmte Dinge passieren. Wir sollten Gottes Macht niemals unterschätzen. Natürlich sind auch wir daran beteiligt, und nur ein einziges Mal zu beten reicht nicht aus. So wie wir ständig Glauben haben müssen, müssen wir auch ständig beten. Immer wenn es das gleiche Gebet ist. Nicht aufhören. David betete ständig und er lernte auch viel durch bestimmte Prüfungen, die er in seinem Leben durchmachte. Aber er musste auf die harte Tour zu diesem Schluss kommen, indem er die Konsequenzen seiner falschen Handlungen tragen musste. Er hatte jedoch immer den Glauben und die Zuversicht, dass er seine Prüfungen überwinden würde und dass Gott immer bei ihm war. Er verstand, dass er einen besonderen Schutz von Gott hatte und glaubte, dass Gott bei ihm war. Psalm 91, Verse 2 bis 10. Auch wir müssen die gleiche Überzeugung und starken Glauben an Gott haben, wie David. Psalm 91, angefangen Vers 2, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe, denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Vers 7. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Freveln vergolten wird. Vers 9. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Vers 10. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Und ein weiteres Gebet, das ich gerne lesen würde, befindet sich in Psalm 6. Psalm 6, angefangen Vers 1. Ein Psalm Davids vorzusingen beim Saitenspiel auf 8 Saiten. Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, wie lange? Vers 5. Wende dich, Herr, und errette meine Seele. Hilf mir um deine Güte willen. Denn im Tode gedenkt man deine nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Vers 7. Ich bin so müde vom Seufzen. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit meinen Tränen mein Lager. Mein Auge ist trüb geworden vor Gram und Matt, weil meine Bedränge so viele sind. Weichet von mir, Vers 9, alle Übeltäter, denn der Herr hört mein Weinen. Der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an. Vers 11, es müssen alle meine Feinde zu Schanden werden und sehr erschrecken. Sie müssen weichen und zu Schanden werden plötzlich. Im Buch der Psalmen finden wir viele Arten von Gebeten. Ein Gebet um Führung, ein Gebet um Befreiung, ein Gebet der Danksagung, ein Gebet der Zuversicht, ein Gebet in der Zeit der Züchtigung, ein Gebet um Weisheit und Vergebung, ein Gebet an Gott in Zeiten der Not, ein Gebet der Reue, ein Gebet um Sicherheit und auch Gebete, bei denen es um die Freude über ein erhörtes Gebet geht. Vergessen wir manchmal, Gott zu danken, wenn er unsere Gebete erhört hat, oder halten wir es für selbstverständlich? Psalm 28, Vers 1 und 2, angefangen. Wir müssen Gott immer danken. Psalm 28, Vers 1 von David. Wenn ich rufe zu dir, Herr, mein Fels, so schweige mir nicht, dass ich nicht, wenn du schweigst, gleich werde denen, die in die Grube fahren. Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie, wenn ich meine Hände aufhebe zu deinem heiligen Tempel. Vers 6. Gelobt sei der Herr, denn er hat erhört die Stimme meines Flehens. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn traut mein Herz und mir ist geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich und ich will ihm danken mit meinem Herzen.
Lied.
Und dann noch weiter im Psalm 30, Verse 1 bis 13. Psalm 30, angefangen Vers 1. Ein Psalm Davids, ein Lied zur Einweihung des Tempels. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässet meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr, mein Gott, da ich schrie zu dir, machtest du mich gesund. Herr, du hast meine Seele aus dem Reich des Todes geführt. Du hast mich aufleben lassen unter denen, die in die Grube fuhren. Vers 5. Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen, und preiset seinen heiligen Namen. Denn sein Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Ich aber sprach, als es mir gut ging, ich werde nimmermehr wanken. Vers 8. Denn, Herr, durch die Wohlgefallen hattest du mich auf einen starken Fels gestellt. Aber als du dein Antlitz verbargest, erschrak ich. Vers 9. Zu dir, Herr, rief ich und flehte zu meinem Gott. Was nützt dir mein Blut, wenn ich zur Grube fahre? Wird dir auch der Staub danken und deine Treue verkündigen? Herr, höre und sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer. Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht stille werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Der Glaube muss unser ganzes Leben lang aufrechterhalten werden und wir sollten nie aufhören zu glauben. Besonders wenn die Zeiten schwierig sind und manchmal so schwierig erscheinen, dass wir damit nicht umgehen können. Aber das stimmt nicht. Es gibt nichts, was wir nicht bewältigen können. Zum Beispiel Hebräer 10, Verse 35 bis 39. Hebräer 10, angefangen Vers 35. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Vers 37. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Vers 39. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten. Unser Glauben wird manchmal auf die Probe gestellt, um zu sehen, wie stark wir wirklich sind. Ich sage Ihnen, manchmal ist es wirklich hart, frustrierend und beängstigend. Und das liegt in der Natur des Menschen. Es ist völlig normal, sich zu fühlen. Normalerweise kommen wir nach einer Weile zur Besinnung und fangen dann an, das Gesamtbild zu betrachten, nicht wahr? Fragen wir uns manchmal, warum uns bestimmte Dinge passieren? Das fragen wir schon oft. Wird unsere Geduld auf die Probe gestellt? Lesen wir Jakobus 1, Verse 2 bis 4. Jakobus 1, Vers 2. Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Vers 4. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Und genau darüber sollten wir uns freuen, wie hart das manchmal ist. Aber die Prüfungen, die wir durchmachen, bringen viel Gutes mit sich. Glauben wir weiterhin an Gott, um unsere Prüfungen zu überwinden, dann zeigen wir dadurch Gott, wie sehr wir ihn lieben. Indem wir seine Gebote halten, indem wir Glauben und Vertrauen haben, zeigen wir auch Liebe. Und lassen Sie uns nun über die Liebe sprechen. Warum ist Liebe so wichtig? Warum gilt sie als die größte der drei Eigenschaften? Wir werden bald herausfinden, wie wichtig Liebe ist und dass wir Liebe in unserem Leben brauchen, wenn wir überleben und auch ein Teil von Gottes Königreich sein wollen. Mit der Liebe gehen auch Hoffnung und Glaube einher. Wenn wir lieben, erfüllen wir das Gesetz. Römer 13, Verse 8 bis 10. Römer 13, angefangen Vers 8. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Vers 9. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Gott gibt bestimmte Anweisungen darüber, wie wir einander lieben sollen. In erster Linie, auch wenn es manchmal schwierig sein mag, wird uns in Epheser 6, Verse 1 bis 4 geboten, unseren Vater und unsere Mutter zu lieben. Epheser 6, angefangen Vers 1. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sich in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wir werden unsere Belohnung erhalten, wenn wir diese einfachen, aber manchmal herausfordernden Weisungen befolgen. Aber wenn wir das können, dann können wir anderen sicherlich auch Liebe zeigen. Wir wissen, dass wir nicht morden oder Ehebruch begehen sollen, nicht stehlen oder falsche Aussagen gegen unsere Nächsten machen sollen, und wir sollen nicht begehren. Gottes Gebote zeigen Liebe. 1. Johannes 4, Verse 7 bis 12. Angefangen Vers 7. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Vers 11. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so wollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Weiter in Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, in Gott in ihm. Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in diese Welt. Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Vers 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Vers 20. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, denn er nicht sieht. Oder den er nicht sieht. Vers 21. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Und dann weiter Kapitel 5, Verse 1 bis 3. Kapitel 5, Vers 1. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren, besser gezeugt. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, besser gezeugt hat, der liebt auch den, der aus ihm gezeugt ist. Vers 2. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott, richtig die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Gottes Liebe soll immer in uns sein. Wenn wir alle drei Eigenschaften in unserem Leben anwenden, sehen wir, wie alle drei zusammenarbeiten, sich gegenseitig ergänzen. Und wenn wir auf etwas hoffen, zeigen wir Liebe, weil wir es wirklich lieben würden, wenn das Erhoffte eintreten würde, nicht wahr? In Römer 5,5 heißt es, dass die Hoffnung nicht enttäuscht, weil die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist, der uns bei unserer Taufe geschenkt wurde, in unsere Herzen ausgegossen wurde. Wir werden jedes Jahr durch die Einhaltung seiner heiligen Festtage, der Feier des Laputtenfest und der Bedeutung, die diese haben, daran erinnert, wie Gottes Gesetz Liebe zeigt und wie Christus uns so sehr liebte, dass er sich für uns hingab, damit wir Vergebung unserer Sünden und ewiges Leben erlangen würden. Wir leisten auch unseren Beitrag, indem wir seine Gebote befolgen und ihm zeigen, dass wir ihn und sein Gesetz lieben, weil wir wissen, dass sein Gesetz perfekt ist und auf Liebe basiert. 1. Korinther 13, Verse 4 bis 13. 1. Korinther 13, angefangen in Vers 4. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, Vers 8, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Vers 9. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Vers 11. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Es ist nicht immer der Fall. Macht nur Spaß. Vers 12. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun, er wusste doch noch nicht alles, aber zu gegebener Zeit wird er es wissen. Wie Kinder werden das später wissen. Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wenn wir für einander beten, zeigen wir Liebe. Wenn wir Glauben und Hoffnung auf Gott und seine Versprechen haben, zeigen wir Liebe, indem wir ihn um Dinge bitten und ihm für alles danken, was er tut. Wenn wir durch Prüfungen gehen, zeigen wir Gott, dass wir ihn lieben, weil wir wissen, dass es für uns nichts gibt, was zu schwierig ist. Und gleichzeitig liebt Gott es, wenn wir alle drei Eigenschaften in unserem Leben anwenden und wenn wir Erfolg haben. Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen und näher darauf eingehen, wie wir das, was wir jetzt tun, wirklich lieben sollten. Sind wir leidenschaftlich, wenn es um Gottes Gesetz geht? Lieben wir es jetzt gerade hier beim Fest zu sein? Können wir sagen, dass es genau das ist, was wir alle in diesem Moment fühlen? Sind wir begeistert davon, jetzt hier zu sein und das Laputnerfest zu halten, wie es viele von uns jedes Jahr getan haben? Es geht um mehr als nur glücklich oder aufgeregt zu sein. Genauso mit allen anderen Dingen in unserem Leben gibt es etwas, an dem wir beteiligt sind, was wir absolut lieben. Es kann etwas sein, was wir mit Eifer, Energie oder Begeisterung betreiben. Was ich hier beschreibe, ist wahre Leidenschaft. Leidenschaft wird als Emotion, ein intensives Verlangen oder eine Begeisterung für etwas beschrieben. Was ist es, was wir wirklich leidenschaftlich betreiben? Gibt es etwas, was uns am Herzen liegt? Wenn es um jeden Einzelnen von uns persönlich geht, können wir auf unsere ganz individuelle Art und Weise für etwas leidenschaftlich sein? Für Dinge, die wir lieben und die uns begeistern können, die Menschen um uns herum erkennen, was unsere Leidenschaften sind? Lassen Sie mich noch einmal fragen. Wie fühlen wir uns in diesem Moment, wo wir gerade sind? Würden Sie nicht zustimmen, dass das, was wir jetzt tun, was wir jedes Jahr machen, eine Leidenschaft beschreibt? Die Liebe für Gottes Gesetze und Gebote? Die Liebe zur Wahrheit? Eine wahre Leidenschaft? Können wir uns ein Beispiel für jemanden in der Bibel vorstellen, der eine Leidenschaft für Gottes Gesetz hatte? Sollen wir schon wissen, haben schon über ihn gesprochen. Aber werde weiter das machen. In Psalm 119, angefangen Vers 1, dann lesen wir bis 16. Psalm 119, angefangen Vers 1. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Vers 4, du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. Vers 5, o, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Vers 7. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnung und deine Gerechtigkeit. Vers 8. Deine Gebote will ich halten. Verlass mich nimmermehr. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an dein Wort? Vers 10. Ich suche dich von ganzem Herzen. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Vers 12. Gelobet seist du, Herr, lehre mich deine Gebote. Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Urteile deines Mundes. Vers 14. Ich freue mich über den Weg deiner Zeugnisse wie über allen Reichtum. Ich will nachsinnen über deine Befehle und schauen auf deine Wege. Vers 16, ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Und dann weiter in Vers 20, meine Seele verzehrt sich vor Verlangen nach deinen Ordnungen aller Zeit. Und dann Vers 27, lass mich verstehen den Weg deiner Befehle, so will ich nachsinnen über deine Wunder. Und dann Vers 33, zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. 34, unterweise mich, dass ich bewahre dein Gesetz und es halte von ganzem Herzen. 35, führe mich auf dem Steig deiner Gebote, denn ich habe Gefallen daran. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zu Habsucht. Vers 37, Wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre und erquicke mich auf deinem Wege. Erfülle deinem Knecht dein Wort, dass man dich fürchte. Wende meine Schmach vor der mir graut. Denn deine Urteile sind gut. Vers 40. Siehe, ich begehre deine Befehle. Erquicke mich mit deiner Gerechtigkeit. Und dann weiter in Vers 47. Ich habe meine Freude an deinen Geboten. Sie sind mir sehr lieb. Und hebe meine Hände auf zu deinen Geboten, die mir lieb sind. Und sinne nach über deine Weisungen. Und dann Vers 172. Meine Zunge soll singen von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind gerecht. David hatte eine Leidenschaft dafür, Gott einen Tempel zu bauen. Aber nur Salomo konnte es tun. In 1. Chronik 28, Verse 2 bis 7. 1. Chronik 28, angefangen Vers 2. Und der König David stand auf und sprach: Hört mir zu, meine Brüder und mein Volk. Ich hatte mir vorgenommen, ein Haus zu bauen als Ruhestätte für die Lade des Bundes des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes und hatte mich angeschickt, es zu bauen. Vers 3, aber Gott ließ mir sagen, du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen. Nun hat der Herr, der Gott Israels, mich erwählt, aus meines Vaters ganzem Hause, dass ich König über Israel sein sollte ewiglich. Denn er hatte Juda erwählt zum Fürsten und im Hause Juda meines Vaters Haus. Und unter meines Vaters Söhnen hat er an mir gefallen gehabt, dass er mich zum König machte über ganz Israel. Vers 5. Und von allen meinen Söhnen, denn der Herr hat mir viele Söhne gegeben, hatte er meinen Sohn Salomo erwählt, dass er sitzen soll auf dem Thron des Königtums des Herrn über Israel. Und er hat zu mir gesagt, dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen, denn ich habe ihn mir erwählt zum Sohn und ich will sein Vater sein und will sein Königtum bestätigen ewiglich, wenn er daran festhält zu tun nach meinen Geboten und Rechten, wie es heute geschieht. Und hier war Davids Rat an Salomo in Vers 9. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihn und ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele, was eine Hingabe von ganzem Herzen war. Denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten und Trachten der Gedanken. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen ewiglich. Vers 10. So sehe nun zu, denn der Herr hat dich erwählt, dass du ein Haus baust als Heiligtum. Sei getrost und mache es. Nun, wir müssen stark bleiben. Vers 20. Und David sprach zu seinem Sohn Salomo, sei getrost und unverzagt und mache es. Fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein und wird die Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen, bis du jedes Werk für den Dienst im Hause des Herrn vollendet hast. Das sind auch wichtige Worte für uns. Die Juden in Babylon hatten den leidenschaftlichen Wunsch, nach Jerusalem zurückzukehren. Nach 70 Jahren des Exils erfüllte Gott sein Versprechen, sein Volk in das verheißene Land zurückzubringen. Diejenigen, die aus der Gefangenschaft zurückkehrten, werden in Esra 2, Verse 1 und 2 erwähnt. Die ersten 6 Kapitel handeln von dem Wiederaufbau des Tempels unter der Leitung von Zerubbabel, der ersten Rückkehr aus Babylon und davon, wie Satan eingriff indem er das Werk für 15 Jahre stoppte. Aber lesen wir in Esra 5, Vers 1. Esra 5, Vers 1. Es weissagten aber die Propheten Haggai und Zacharia, der Sohn Idos, den Juden in Juda und Jerusalem im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Gott ermutigt die Menschen, das Werk Gottes fortzusetzen, und der Tempel wurde in Kapitel 6 fertiggestellt. Sie feierten das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote mit Freude. Kapitel 6, Esra 6, Vers 19, lesen wir: Und die, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, hielten Passa am 14. Tage des ersten Monats. Denn die Priester und Leviten, sie alle hatten sich geeinigt, so dass sie alle rein waren, und schlachteten das Passa für alle, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, und für ihre Brüder, die Priester, und für sich. Vers 21. Und es aßen das Passa die Israeliten, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, und alle, die sich zu ihren und ihnen abgesondert hatten, von der Unreinheit der Völker des Landes, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Vers 22. Und sie hielten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang, mit Freuden. Denn der Herr hatte sich fröhlich gemacht und das Herz des Königs von Assur ihnen zugewandt, dass sie gestärkt würden zur Arbeit am Hause Gottes, des Gottes Israels. Die zweite Rückkehr erfolgt mit Esra in Kapitel 7 bis 10, und er ist entschlossen, dabei zu helfen, den geistlichen Zustand des Volkes zu stärken. Seine Leidenschaft wird in Esra 7, Vers 10 beschrieben. Esra 7, Vers 10: Denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Die dritte und letzte Rückkehr von Babylon nach Jerusalem erfolgt mit Nehemia. Er betet für sein Volk in Nehemia 1, Verse 1 bis 4. Nehemia 1, angefangen Vers 1. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaias. Es geschah im Monat Kislu des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war, da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und wie es Jerusalem ginge. Vers 3. Und sie sprachen zu mir: Die übrig geblieben sind von der Gefangenschaft, sind dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Vers 4. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Dann weiter in Vers 11. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Denn ich war des Königs Mundschenk. Er betete 4 Monate lang, ununterbrochen. Er gab nicht auf. Er wurde nach Juda geschickt und ermutigte sein Volk, trotz des Widerstands seiner Feinde, die Mauer in Jerusalem wieder aufzubauen. Er tat weiterhin Gottes Willen und legte alles in seine Hände. Nehemia 6, Verse 15 und 16. Nehemia 6 und In Vers 15 lesen wir, und die Mauer wurde fertig am 25. Tage des Monats Elul in 52 Tagen. Vers 16, und als alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sich alle Völker, die um uns her wohnten, und der Mut entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dies Werk von Gott war. Er brachte Gefangene zurück und musste dennoch mit den Menschen zusammenarbeiten und sie unterrichten. Die Aufgabe, das Volk Gottes innerhalb der wiederaufgebauten Mauer wiederherzustellen und zu reformieren, erforderte Jahre seines gottesfürchtigen Lebens und seine Führung. Genauso wie wir ständig daran erinnert werden müssen, worum es bei Gottes Absicht und Plan geht. Um uns aus einer anderen Perspektive auszudrücken, Mann und Frau sollten eine Leidenschaft füreinander haben, da sie beide eins sind. Wie machen wir das? Epheser 5, angefangen Vers 25. Wir lesen bis 33. Epheser 5, angefangen Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Vers 28. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Vers 30. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Vers 31. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seine Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde, Vers 33, darum auch ihr. Ein jeder liebe seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber habe Ehrfurcht vor dem Mann. Im Hohelied haben der zukünftige Ehemann und die zukünftige Ehefrau eine Leidenschaft füreinander. Voller Metaphern und Anbildungen stellt es Israels als Gottes verlobte Braut und die Kirche als die Braut Christi dar. In Hosea 2, Verse 19 und 20 lesen wir dann. Hosea 2, Vers 19. Dann will ich die Namen der Bale aus ihrem Munde wegtun, dass man ihre Namen nicht mehr gedenken wird. An jenem Tage will ich einen Bund für sie schließen, mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel und mit dem Gewürm des Erdbodens und will Bogen, Schwert und Rüstung im Lande zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen. Menschlich gesehen sollte unsere höchste Erfüllung die Liebe sein, die wir zueinander und in Bezug auf unseren Ehepartner haben. Dieselbe Liebe sollte sich in unserem geistlichen Leben widerspiegeln, indem wir unsere Liebe gegenüber Gottes Volk und Christus für die Kirche zeigen. Zum Beispiel Johannes 13, Verse 34 und 35. Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die treuen Diener wie Moses und David hatten eine Leidenschaft dafür, ihre Talente zu nutzen, um sie zu vervielfachen. Und schauen Sie auf Paulus bei all den Leiden, die er um Christi willen ertragen musste, zum Beispiel 2. Korinther 11, Verse 25 bis 28. Da wir auch treue Diener unseres Vaters sein sollen, können unsere Talente weise eingesetzt werden, wenn wir wirklich mit Leidenschaft dabei sind. Wir sehen dies im Gleichnis von den Talenten, Matthäus 25, Verse 14 und 15 angefangen. Matthäus 25, Vers 14. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zehntner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit und ging außer Landes. Und dann weiter im Vers 19 bis 29. Vers 19. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat Herr zu, der 5 Zehntner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zehntner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zehntner anvertraut. Siehe da, ich habe 5 dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Vers 22. Da trat auch Herr zu, der 2 Zehntner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 anvertraut. Siehe da, ich habe 2 dazu gewonnen. Vers 23. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Nun, beide hatten je nach ihren Fähigkeiten das Gleiche überwunden. Vers 24. Da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Er trat nicht für die Wahrheit ein und nützte Gottes Geschenk nicht richtig. Und dann weiter Vers 26. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechseln bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, Vers 29, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Gott verfolgt seinen Plan für die Menschheit mit großer Leidenschaft. Christus wurde von seiner Aufgabe angetrieben. Er sagte, dass er gekommen sei, um das Werk zu erfüllen. Und als er am Kreuz starb, sagte er, dass es sein Werk vollendet sei. Im Buch Jesaja wird viel über Gottes Leidenschaft für seinen Plan gesagt, in Jesaja 46, angefangen Vers 9, und lesen bis 13. Jesaja 46, Vers 9. Gedenkt des Vorigen von alters her, denn ich bin Gott, und sonst keiner ein Gott, dem nichts gleicht, der ich zuvor verkündige, was hernachkommen soll, und Vorzeiten, was noch nicht geschehen ist, und der ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht, und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Vers 11. Ich rufe einen Adler vom Osten her, aus fernen Lande der Mann, der meinen Ratschluss ausführe. Wie ich gesagt habe, so lasse ich's kommen. Was ich geplant habe, das tue ich auch. Hört mir zu, Vers 12, ihr trötzigen Herzen, die ihr ferne seid von der Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht. Sie ist nicht ferne und mein Heil säumt nicht. Ich will zu Zion das Heil geben, für Israel meine Ziehe. Und dann weiter in Kapitel 48, Vers 12. 48, Vers 12. Höre mir zu, Jakob, und du, Israel, den ich berufen habe. Ich bin's, Ich bin der Erste und auch der Letzte. Meine Hand, Vers 13, hat die Erde gegründet und meine Rechte hat den Himmel ausgespannt. Ich rufe und alles steht da. Vers 17. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Wege, den du gehst. Jesaja 53 spricht über Christus und was er alles durchmachen musste, als er auf dieser Erde war, für uns, damit wir gerettet werden können. Jesaja 53, Vers 10. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Er hat sein Leben geopfert, damit wir durch Reue von der Sünde frei werden können. 1. Petrus 2, Vers 24. 1. Petrus 2, Vers 24, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Die letzten Kapitel im Buch der Offenbarung zeigen auch seinen Plan für die Menschheit. Und auch die letzte Stelle in Offenbarung 21, Verse 1 bis 7. Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut, für alle Heiligen Gottes, für ihren Mann. Und ich hörte, Vers 3, eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes, der Ort, an dem Gott wohnt, bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, Vers 6, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Vers 7. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und das ist etwas, wonach wir alle immer noch streben, stark zu bleiben, eifrig zu sein und zu überwinden, bis Christus wiederkommt. Dieser Vorgeschmack, den wir jetzt bei der Haltung des Laputtenfestes erleben, zeigt uns, was unsere endgültige Zukunft mit sich bringen wird. Und wenn wir diese Schlüsselbestandteile der Hoffnung, des Glaubens und der Liebe richtig in unserem Leben anwenden, wie können wir dann scheitern?